schon weh, keine Frage. Ich glaube, alles andere wäre jetzt eine Lüge. Aber, ja.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Vincent, was ist da passiert, bitteschön?
Ich höre mich wirklich so an, als wäre es irgendwie, keine Ahnung, nachts um drei und irgendwie schon 10 Bier im Turm. Da habe ich mein Tattoo bekommen.
Ein Tattoo, okay. Also ja. Vielleicht erstmal für alle zu Hause. Vor mir sitzt Vincent, unser Reporter, und er war in Borneo.
Genau.
Und hat dort einen Stamm besuchen dürfen und hat offensichtlich ein Tattoo sich auch stechen lassen.
Absolut.
Oh mein Gott, also allein da sträuben sich in mir schon alle Haare. Willst du mir vielleicht als allererstes mal dein Mitbringsel zeigen?
Ich zeig dir mein Mitbringsel, weil mein Mitbringsel ist tatsächlich relativ eindeutig. Warte, ich mache mich gerade nackig.
Oh, jetzt nicht zu Hause neidisch werden.
Tada!
Ach, krass.
Das ist das Tattoo.
Okay.
Das ist das Tattoo, was ich mir quasi, was du gerade gehört hast, habe stechen lassen. Das ging jetzt nicht auf traditionelle Art und Weise, also mit so einer, wie es kennen, quasi mit so einer Tattoo-Maschine, die dann so zzzz machen, sondern das wird im Prinzip mit Hammer und Nagel gemacht.
Lass mal kurz noch um, bevor du es alles wieder einpackst.
Alles
hier. Nein, bleib doch so. Also ich beschreibe das mal kurz. Ja. Also das ist im Prinzip ja ein relativ einfaches Tattoo mit dicken schwarzen Linien und es ist auf dem Oberarm und es sind so zwei gezackte Linien, die so wie so ein Band um den Arm machen und dann sind noch so Punkte dazwischen und am Ende ist ein Kreis. Ist das ein Auge oder?
Es ist wie so eine Art Rad eigentlich eher.
Ah ja, ein Rad.
Also so eine Art im Prinzip, ja, Rad. Ich kann dir sagen, wie es mein Sohn hat es beschrieben, hat gesagt, Raupe.
Ja, okay. Sieht ein bisschen aus wie die Raupe Nimmersatt, aber doch so ein bisschen martialischer, würde ich jetzt sagen.
Also es ist vollkommen richtig. Also es ist tatsächlich aus der Tradition heraus, war es tatsächlich mal so, dass die Dayak, um die es eben geht, um dieses Volk in Borneo, für die sind Tätowierungen nicht nur Ausdruck von also irgendwas Bestimmten oder wenn sie irgendwas Errungenschaft haben, sondern es geht wirklich darum, ihre Identität. Das ist wie so ein Stempel, den du bekommst, wie so ein Pass. So, und um Teil dieses Stamms zu werden, gibt es halt irgendwie verschiedene Möglichkeiten. Und dieses Tattoo an sich hat verschiedene Symboliken drin sozusagen. Es geht um Zusammenhalt, es geht um Familie, es geht um füreinander Dasein, es geht um für jeden quasi nicht zurückzulassen. Also es gibt weil das für die Dayak eben auch sehr, sehr wichtig ist. Die sind sehr familiär. Für die ist Familie das Wichtigste, das Heiligste. Und so ein bisschen soll es das so ein bisschen symbolisieren. Es ist auch so dieses, also es sind wie Nähte eigentlich, also wie wenn es genäht ist, so wie so Zacken. Und das zusammenhält sozusagen.
Verstehe.
So, also es war tatsächlich witzige Geschichte. Früher haben das nur Frauen bekommen.
Die Tattoos oder
also
dieses Tattoo?
Dieses Symbol. Ach. Weil die haben das Symbol bekommen, wenn sie quasi die Nähmaschine bedienen konnten.
So der Nähmaschinenführerschein für die Frau.
So sieht's, genau so ist es. Und das hat jetzt also ähnlich quasi, jetzt nicht genau so, aber ähnlich. Das ist jetzt mittlerweile ist es ein bisschen aufgeweicht. Ne? Das ist jetzt früher war das so. Mittlerweile kann das eben auch ein Mann haben, weil diese Symbolik nicht mehr nur ums Nähen an sich geht, also um das Handwerk, sondern wirklich um diesen Zusammenhalt, dass man sich zusammenhält und dass das quasi genau.
Ah, cool. Und das hattest du dir dann auch genauso ausgesucht oder habt ihr das vorher besprochen?
Genau. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, als dann klar war, ne, es gibt, also um Teil des Ganzen zu werden, um Teil dieses Stamms zu werden oder eben mich zu beweisen, müsstest du dir im Zweifelsfall ein Tattoo machen. Würdest du es machen? Und man muss dazu sagen, ich habe schon Tattoos, deshalb war das jetzt gar nicht so was, wo ich denke, auf gar keinen Fall. Aber für mich ist es was Wichtiges, so was Symbolisches. Ich möchte nicht das einfach machen, dass ich es mache, sondern für mich hat es schon sehr viel Bedeutung. Und für mich war aber auch klar, ich nichts im Gesicht, am Hals, an den Händen, an den Unterarm oder so, das wollte ich nicht. Dann dachte ich aber schon, okay, ich muss es mir angucken, ich möchte mich drauf einlassen. Ich möchte auch in der Situation dann vielleicht entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Und es war dann schon so die Frage, okay, was ist dir wichtig? Was würde mit uns konform sein? Die hätten natürlich, glaube ich, lieber was ganz anderes gemacht. Die haben immer hier so auf der Brust quasi, haben die so wie so zwei so florale Stempel sind das. Das ist eigentlich, sage ich mal, so was denen, was die sehr ausmacht. Ne? Die sind natürlich trotzdem auch überall Kopf, Fuß und überall tätowiert. Das war mir halt aber ein bisschen too much. Und dann haben wir uns darauf geeinigt. Sagt, okay, was wäre für dich in Ordnung? Mhm. Was ist für euch konform, dass es irgendwie zählt?
Ja.
Und dann sind wir darauf gekommen.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja jetzt schon ein Mitbringsel, das du für immer behältst.
Das ist, genau, absolut. Das ist, also ich, es gibt ja viele Dinge, die man von so Reisen mitbringt, ob das Erfahrungen sind oder meine Mama kriegt auch mal einen Kühlschrankmagnet. aber das ist tatsächlich etwas, was, ja, was einen ein Leben lang daran erinnert, so. Was man auch wirklich, was unter die Haut geht, ne? Und was man immer wieder sagen wird, okay, wo hast denn das her?
So. Du wirst uns ja später auch noch ein bisschen genauer erzählen, wie das genau vonstatten ging und was überhaupt auch die Voraussetzungen waren, dass du das auch bekommen hast und so weiter und so fort. Genau. Wenn ihr das Tattoo auch sehen wollt, wir werden das natürlich auf Instagram auch einstellen, damit ihr das auch genau euch mal angucken könnt und das so unter die Lupe nehmen könnt wie ich. Und jetzt darfst du dich auch wieder anziehen.
Jetzt habe ich wieder Angst.
Also du darfst natürlich auch so bleiben, wie du möchtest.
Jetzt ist ein bisschen kalt, aber es ist ein bisschen... Oh, naja, wir sind ja nur im Podcast. Jetzt sieht man nicht, wie völlig unschwierig das ist, das T-Shirt wieder anzuziehen.
Genau, weißt du, im Stamm, beim Stamm in Borneo anzukommen und Pythons zu jagen, kein Problem.
Genau.
Aber den Pulli anzuziehen.
Pulli als Hose anziehen, wird dann schwierig.
Dann lass uns doch direkt mal hören. Ja. Du wusstest ja am Anfang auch gar nicht genau, welcher Stamm dich dort erwarten würde.
Genau,
ne?
Absolut. Also ich glaube auch, wenn man dann im ersten Moment hört, ja, ein indigener Stamm in Borneo, boah, dann hat man natürlich viele Bilder im Kopf. So, aber wenn man dann das erste Mal sieht, um was es wirklich geht oder um also was dann auch dieser ganze Hintergrund des Ganzen ist, dann... Dann rutscht einem schon mal so ein bisschen erstmal kurz irgendwie das Herz in die Hose. Sehr auch ein bisschen, weiß ich nicht, einschüchtern schon fast.
Ist das ein Schädel? Von einem Menschen?
Heute wird es ein bisschen verharmlost, aber früher wurde tatsächlich...
Kannibalen?
Gehuntet, ja.
Wirklich? Und gegessen?
Headhunters. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und da fahren wir hin?
Ja.
Seit
2001 machen sie das.
Ja, ja, genau, ja, weil die wahrscheinlich auch auf den Kalender gucken und sagen, ah, jetzt ist ja schon 2022, jetzt machen wir das nicht mehr. Haben die schon mal Weiße gesehen?
Ich gehe nicht davon aus.
Super.
Du hast dich richtig gefreut, oder?
Ich habe mich richtig gefreut, ja. Also ich meine, man muss natürlich sagen, die wissen ja, dass wir kommen, so, ne? Das ist jetzt nicht, dass wir vor der Tür stehen und sagen, hallo, hier sind wir. Aber... Ja, aber es ist Dschungel, so da sind halt auch einfach andere Gesetze, Regeln, so, ne, das spielt jetzt keine Rolle so ein bisschen vielleicht, ob du jetzt da gerade so weit irgendwie aus Deutschland angekommen bist und so. Man will ja auch quasi, ja, man geht natürlich mit Respekt daran, aber auch ein bisschen Ehrfurcht vielleicht so. Man weiß ja nicht genau, irgendwie was passiert halt eben vor Ort. Deshalb ist die Info, es sind also wirklich, also die haben früher Kopfgeld quasi irgendwie kassiert, weil sie Leute umgebracht haben und wirklich durch Kopf ab. Mhm. Also da ging es nicht darum, okay, im Gefecht die irgendwie
werden
gestorben.
Ausgeliefert oder
genau.
Sonst wo. Mhm.
Sondern, also ja, so schlimm es klingt, die Person wurde getötet durch Kopf ab. So, und also das, also die Vorstellung war ich so, wow. Nicht, dass die da noch mal einen haben, der noch nicht mitbekommen hat, dass man das nicht mehr macht. Oder keine Ahnung, vom Stamm nebenan, so, der sagt, nee, wir wollen hier keine Weißen.
Genau. Was soll das moderne Zeug?
So.
Und wie seid ihr denn jetzt dann dorthin gekommen? Also wie, du musstest ja wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, das ist nicht, dass man da im Flugzeug landet und schnell mal mit dem Taxi hinfahren kann.
Genau, das wäre schön, weil es wirklich, also es dauert sehr lang. Also nicht nur, dass man erstmal nach Jakarta kommt, also die Hauptstadt von Indonesien, dann fliegst du nochmal weiter auf die Insel Borneo. Dann sind wir, glaube ich, nochmal inland geflogen mit so einer ganz kleinen Propellermaschine und dann fährst du erstmal noch sehr lange Auto. 6 Stunden, glaube ich, mindestens. Also oder so, also 4 bis 6 Stunden.
Durch den Dschungel dann, oder?
Genau, also teilweise noch auf asphaltierter Straße und irgendwann wird es halt super, also klassisch so einfach wilde Wege sozusagen. Bis du an den Fluss kommst und dann ist da eine sehr, sehr lange Brücke und da haben wir dann geparkt und dann ging's los. Da wurde ich dann auch schon abgeholt.
Ob ich hier richtig bin?
Hey, Hi.
Hello.
Hey, I'm Vincent.
Vincent, okay, welcome to the Samundala.
Hey, how are you? Hey, I'm Vincent. Hey. Nice to meet you guys.
Nice to meet you too.
Wow, very impressive.
Okay, thank you.
Thank you.
Was war denn so very impressive? Was hat dich denn so beeindruckt?
Also da stehen auf einmal, das ist eine riesig, also wirklich eine lange Hängebrücke und auf einmal stehen da wirklich so sehr mit Schmuck, also mit Holzschmuck und aber auch teilweise Knochenschmuck behangene Krieger, die wenig anhaben, die haben nur so einen Lendenschutz eigentlich an, hatten irgendwie so ein, eine Art Schwert umhängen, wo offensichtlich Haare dran waren. Also oben an dem Kopf, an dem Schwertkopf, hingen Haare oben runter.
Und dann denkt man ja direkt wieder an diese Kopfgeldgeschichte.
Sofort, genau, absolut. Und auch, also das habe ich dann auch danach erfahren. Also im ersten Moment denkt man schon so, okay, was ist das? Aber diesen ganzen Schmuck, den sie haben und eben auch diese Haare, das wird, und diese Waffen, die werden vererbt. Und die Haare, die da dran sind, waren tatsächlich Menschenhaare.
Oh.
Also dieser natürlich tätowiert von oben bis unten, also sehr kräftig, einfach
muskulös, du, ne?
Genau, und einfach gut gebaut und ja, einfach so beeindruckend so in ihrer Statur. Und er hat so, oioioioi, also das ja, also es hat mich richtig so ein bisschen
eingeschüchtert,
ja. Total. So, da kommst du mit deinem Rucksack da an und denkst dir so, hallo, und dann so, hallo, welcome. So, wow. Ja. Das war.
Und die beiden haben dich dann in ihr Dorf gebracht.
Genau, Dorf ist so ein bisschen tatsächlich auch, also nicht richtig, weil bei den Dayak, so heißt der Stamm, ist es entscheidend, dass die in einem sogenannten Longhouse wohnen.
Mhm.
Das heißt, das Dorf an sich ist eigentlich nur ein riesiges, also wirklich unfassbar weiter, langes Haus. Da passiert alles unter dem Vordach sozusagen. Klar gibt es natürlich außenrum noch kleine andere Sachen, aber alles spielt sich unter diesem Longhouse ab. Und also, ich weiß nicht, da wurden, glaube ich, 40, 50, 60 Parteien sozusagen.
Aber das ist nicht alles eine Familie?
Teilweise schon, teilweise ist es aber auch angeheiratet und quasi so über. Aber die gehören schon, also das ist schon teilweise alles dazu. Nicht alle, weil natürlich ein bisschen auch so Zugereiste sind.
Okay.
So, und aber an sich ist dieses Thema Familie dann eben auch da wieder symbolisch. Wir wohnen alle unter einem Dach. Ist bei den Dayak eben sehr wichtig.
Und schlafen dann auch alle zusammen? Und
schlafen alle, genau. Jeder hat seinen Raum, so, das ist, schon zugeteilt. Also jeder hat quasi sein eigenes Zimmer und es ist tatsächlich nur ein Zimmer. Und hinten dran ist dann meistens eine Küche, wobei die eigentlich alle offen sind. So, und also man könnte schon mehr oder weniger überall reingehen. So, es ist nicht so, dass sie dann viel auf Privatsphäre quasi irgendwie Wert legen, sondern es ist eher, alle Türen sind immer offen und eigentlich ist man auch, außer zum Schlafen eben nicht in diesem Zimmer, eigentlich sind alle immer so auf dieser Veranda draußen.
Also Türen, das klingt ja jetzt auch so, das ist ja wahrscheinlich auch nicht aus Beton oder ähnliches
Holz
gebaut, sondern das ist ja wahrscheinlich alles sehr luftdurchlässig, sag
absolut.
Ich mal.
Also es ist wirklich komplett, also sowohl die Treppe, man geht natürlich hoch, weil es ist halt auch auf Stelzen, vor Schutz vor wilden Tieren. Also es ist auf Stelzen, man geht in so eine Holztreppe nach oben, die auch schon hunderte Jahre alt ist, wirklich total absurd und richtig, richtig cool, weil das so, dass das alles noch überlebt hat. So, ne? Das ist richtig toll. Und dann hat wirklich eine riesige Holzveranda und alles ist eben aus Holz gemacht. Das Dach ist mit Stroh gedeckt. Also da ist, es ist sehr Leichtbauweise vielleicht.
Ja.
Und überall natürlich klar, irgendwie ist Wind und Wetter, bist du so ein bisschen ausgesetzt, bis auf halt eben unter diese Veranda, da ist halt alles trocken.
Und hat dich dann dort gleich der ganze Stamm begrüßt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, erstmal kam natürlich der Chef, so, ne, der lässt sich das natürlich nicht nehmen und man wird natürlich erstmal irgendwie vorgestellt, aber es ist jetzt kein Begrüßungskomitee in dem Sinne, sondern es waren vor allem erstmal die Männer, die auch gesagt haben, hallo, hier bin ich, dann hat sich irgendwie vorgestellt, es wurde auch gleich eingeladen und sollte sich gleich setzen und so. Und aber es waren ja vor allem eher, sag ich mal, würde ich sagen, die Männer, die auch so den Ton so ein bisschen irgendwie angeben, ne? Also es ist ein ganz, wirklich ganz klassisches Rollenverhältnis, wie es früher ist oder wie es früher war, was jetzt für uns mittlerweile irgendwie schon völlig überholt ist. Aber das sind ganz, also ganz anderes Verhältnisse natürlich da, ne?
Aber bist du denn trotzdem auch mal mit den Frauen ins Gespräch gekommen?
Schwierig tatsächlich. Also es ist nicht nur aufgrund der Übersetzung, sondern weil den ganzen Tag über wir ja irgendwie entweder unterwegs waren oder wenn wir im Longhouse in dem Haus waren, hatten wir immer was zu tun. Die haben sich immer sehr zurückgehalten. Also man hat die gar nicht so häufig gesehen, sondern es war wirklich, die haben sich meistens hinten im Haus aufgehalten und mit den Kindern und in der Küche. Und dann nur beim Essen haben wir sie eigentlich gesehen, weil sie eben natürlich auch das Essen zubereitet haben. Und was ich dann ganz schön war, dass das Essen auch in der Küche stattgefunden hat.
Ja.
Und nicht vorne, war eigentlich alles vorne quasi stattgefunden. Und dann haben sie aber gesagt, vorne empfangen wir unsere Gäste und hinten essen wir mit unseren Freunden.
Ach, das ist ja sehr schön.
Absolut, das war richtig schön. Da, aber in dem Moment hat man eben auch dann den Respekt vielleicht auch ein bisschen gehabt, dass sie auch, dass wir da sehen, auch dass, ne, dass wir mit den Frauen auch zusammen essen dürfen.
Ja.
Weil ich glaube, das wäre sonst wahrscheinlich anders, dass man eher dann sagt, okay, hier kommt irgendwie jemand mal einen Tag vorbei, dann wird das nicht so präsentiert. Aber da waren, also das war für uns auch ein schöner Moment,
dass
auch
als ganzes Team. Dass ihr wirklich Teil sein durftet.
Absolut, absolut. Und da eben in dem Moment hatten wir auch Teil des Ganzen, eben mit den Frauen auch mal zu sprechen.
Like now, how are the roles by definition? So the men go out and hunting and the women take care of the food, or how would you describe it?
Jadi yang perempuannya biasa masak, yang laki-laki kadang kerja dan berguru. Mm-hmm. Jadi tugas perempuan masak dapur.
Er muss uns jetzt ein bisschen weiterhelfen.
Ich habe natürlich fließen, habe ich natürlich. Genau, aber er hat im Prinzip genauso viel gesagt wie, genau. Also es ist ganz klassisch, die Männer kümmern sich quasi um das Jagen, um das Fischen, um ja im Prinzip so ein bisschen die Familie zu beschützen, in Anführungszeichen. Und die Frauen sind dafür da, dass gekocht wird, dass die Kinder quasi auch erzogen werden. Vor allem, sage ich mal, im sehr alten klassischen Bild, so teilweise ist es, glaube ich, auch schon so leicht aufgeweicht, hatte man zumindest so das Gefühl, was jetzt uns nicht präsentiert wurde, aber wenn man mal so ein bisschen geguckt hat, okay, alles klar, was passiert hier gerade so? Man hat auch das eine Baby, glaube ich, gerade im Hintergrund schon schreien gehört, da geht dann schon auch der Papa mal gucken, okay. Guck mal. Aber es ist sonst, genau, hat er auch gesagt, es ist ganz klassisch verteilt, wir kümmern uns um das, was alles, also das Essen, wir gehen jagen, wir bauen die Dinge und so weiter. Und die Frauen kümmern sich quasi ja, um Essen und Kinder.
Kann ja durchaus auch Vorteile haben, wenn es so eine ganz klare Verteilung gibt und man sich nicht zwischen allen möglichen aufreiben muss.
Genau,
ne?
Genau. Also ich glaube, die sind schon auch sehr froh, in Anführungszeichen, mit ihrem... Also manchmal sind sie auch gefangen in ihrer eigenen Tradition, ja. Wie das aber bei vielen, glaube ich, indigenen Völkern so ist, dass wenn sie eben auch sehen und mitkriegen und teilweise auch ein bisschen Englisch sprechen, was in der anderen in der Welt so los ist, aber... Im Endeffekt kommen sie dann doch, glaube ich, immer wieder hin zurück und sagen, okay, das kennen wir schon, da sind wir sicher sozusagen. Ja.
Und dann kam ja auch ein spannender Moment, nämlich mit dem Übernachten. Also das finde ich ja eine große Herausforderung, weil ich meine, du musstest ja dann auch in diesem Longhouse übernachten.
Genau.
Und da gibt es ja eben nicht keine Klimaanlage, kein Moskitonetz an irgendeinem Fenster oder so.
Nee.
Keine gemütlichen Betten wahrscheinlich auch, oder? Wie war das?
Das war, genauso wie du es beschreibst, nichts. Also es gab im Prinzip den Holzboden. Also man hat uns dann auch angeboten und tatsächlich, ich weiß gar nicht wo, also da in der Ecke war so eine alte Matratze noch irgendwie, wo ich auch dachte,
vielleicht lieber der Holzboden.
Ja, es ist lieb gemeint, irgendwie verstehe ich, also ich überhaupt ja auch irgendwie eine nette Geste, ja. Dass man uns das überhaupt anbietet, so, ne, und natürlich nicht selber, aber es war klassisch Boden, also sprich Isomatte.
Und die Isomatte hat das dir wahrscheinlich
alles mitgebracht.
Also die haben die wahrscheinlich auch nicht vor Ort, ne?
Nee. Also und es ist tatsächlich auch so, es gibt so, das ist wie so ein gewebte, Naturfaser eigentlich. Also es ist keine Art Teppich, aber man wie so ein geknüpfter Naturfaser. Und darauf wird geschlafen.
Mhm.
Also das ist das...
Wie, also so ähnlich wie diese Strandmatten, die man noch früher
absolut,
hatte.
Absolut, genau richtig. Genau so ist es. Genauso sieht es aus. Und teilweise eben ist es auch nicht nur in den Zimmern, sondern eben auch noch draußen auf der Veranda. Und dann wird es da hingelegt und dann kann man da schlafen. Weil es ist ja auch abends, es ist nachts sehr warm. Mhm. Also du brauchst eigentlich auch nichts großartig anziehen. Also mein Schlafsack, das war wirklich nur wie so eine Art... Ja, wie so ein Spannbetttuch sozusagen, das ist ganz dünn. Nur, dass man so ein bisschen was irgendwie, aber sonst alles mitbringen. Und viel ist, also Moskitoschutz ist...
Ist da nicht.
Ist da nicht. Also klar, ich hatte ein Moskitonetz irgendwann, ich dachte mir so, packe ich das jetzt aus oder nicht?
Bin ich ein Weichei?
Ja, naja, du bist ja auch so ein bisschen in der nächsten, wenn die, was denken denn die Leute so, ne? Irgendwie, die sind alle so total so harte Krieger und dann kommst du da an und fängst du dann dein Moskitonetz zu spannen. Dann denkst du, mach ich mal vielleicht mehr. Aber ich habe mich dann dazu irgendwie durchgerungen, als die Tür zu war, dass ich es dann doch irgendwie auf war. Und war dann auch ganz froh, weil, ja, das ist Dschungel. Also da ist wirklich alles, was da kreucht und fleucht, findet dich erstmal wahrscheinlich irgendwie interessant. Ich finde das halt nicht so cool.
Ja.
Und deshalb denke ich mir, ich bin jetzt lieber so in meinem Kokon hier drin und dann egal, sollen alle lachen. So. Egal. Haben sie aber auch nicht.
Also, ja, oder?
War auch vollkommen in Ordnung und haben das auch vollkommen jetzt gar nicht als irgendwie also respektlos irgendwie gesehen, sondern einfach, ja.
Der weiße Mann. Der
weiße Mann.
Halt.
Ja, ihr kommt halt nicht so von hier. Genau. So, ne? Und dann ist das schon auch irgendwie in Ordnung und
Ja, das heißt, aber da sind ja wahrscheinlich auch Spinnen und alles, alles unterwegs. Und also nicht nur jetzt so ein paar Stechmücken, wie wir das bei uns kennen, sondern richtig...
Richtig schlimm. Also
fiese Viecher. Also ich meine, ich war nur einmal in so einem Safari-Park und da hatte man auch so ein Netz. Und wenn man dann noch abends das Öllämpchen anhatte, da saßen Tiere auf diesem Netz. Da möchte man gar nicht hingucken, ehrlich gesagt.
Ich hatte hab nachts irgendwann auch mal das Licht angemacht, weil es draußen sehr laut war. Und hab dann mit der Tasche, ich hatte so eine Kopflampe und... Ich hatte, also es war jetzt nur eine Motte, ist das nicht so schlimm, ne? Aber wollte ich auch nicht im Gesicht haben. Ja. Die war wirklich handgroß. Handgroß. Ja. Weil ich dachte, das gibt's, und das war das Ei, also das, Gottes Willen, was ist denn da draußen noch alles? Und ich hab panische Angst vor Spinnen, kommt noch dazu.
Das ist natürlich im Dschungel ein bisschen schwierig.
Ist sehr schwierig und ist auch witzig, also ist interessant, weil mich immer viele fragen, wie machst du das denn? Ich habe immer so das Gefühl, beim Arbeiten oder beim Drehen, dann kann man das so ein bisschen ausblenden, weil man sich halt auf andere Sachen konzentriert. Aber im Nachhinein will man sich gar nicht vorstellen, an wie viel Krabbelviecher man gerade vorbei ist, oder also die Vorstellung, dass man in so ein Spinnennetz reinläuft, ist da oh Gott, furchtbar. Und genau, deshalb habe ich mir auch dann mein Moskito- oder Insektennetz quasi mehr oder weniger Spinnennetz aufgebaut, weil ich das die Vorstellung irgendwie nicht ertragen konnte, dass da nachts irgendwie Spinnen unterwegs sind.
Ich bin total, I feel you, total nachvollziehbar. Und konntest du denn da ein bisschen schlafen?
Wenig, was jetzt nicht unbedingt tatsächlich an den Spinnen oder an meiner Spinnenphobie lag, sondern ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Ankunft gebürtig gefeiert werden musste. Was wir als Kamerateam oder irgendwie wir als Team, die vor Ort waren, jetzt natürlich nett fanden. Aber wir hatten natürlich eine sehr lange Anreise und waren wirklich einfach müde. Und wir wussten ja, am nächsten Tag geht's los. Ja, war denn draußen, war noch Party. Okay. War richtig Party. Also die haben sich wirklich krachen lassen. Die haben natürlich jetzt nicht, also ne, irgendwie, keine Ahnung, Musikbox und blabla. Also da wird halt selber gesungen, da wird halt laut erzählt, da wird halt, ne, natürlich wird da auch was getrunken und so. Und Tür rein, Tür raus. Und da war richtig Durchgangszimmer ohne Ende. Das heißt, an Schlaf war nicht zu denken.
Hättest du eigentlich auch mitfeiern können.
Ich hätte eigentlich mitfeiern. Ich war auch mal kurz davor gesagt, komm, jetzt stehe ich halt auf. Was soll's? Und habe mich dann aber so ein bisschen zusammengerissen, weil ich halt wusste, am nächsten Tag geht's halt früh los, weil der Tag beginnt auch nicht mit, ja, Wecker 8.30 Uhr, sondern es wird früh hell und dann geht's los. Weil der Tag muss genutzt werden.
Das heißt, um wie viel Uhr?
Also hell wird's, glaube ich, bestimmt um halb sechs fängt's an. So, okay. Und wir sind dann so gegen sechs, geht quasi der Tag los. Und da, da lagen draußen auch noch ein paar, die es dann wahrscheinlich nicht mehr ins Zimmer geschafft haben, die es wirklich haben krachen lassen. Aber der Hintergrund ist natürlich der, es wird sehr heiß natürlich und es ist eine sehr hohe Feuchtigkeit und du versuchst, die Tage so zu nutzen, wie es am besten geht. Das heißt, sehr früh morgens ist es noch aushaltbar und dann eben auch wieder abends. Und deshalb geht's früh los. Sonne ist da, Zeit zu arbeiten, Zeit zu jagen, Zeit, sich um die Felder zu kümmern, Zeit, sich um Reparaturen zu machen, was auch immer. Also,
und das war ja dann auch das, wo du auch teilhaben durftest, oder?
Genau, genau. Ich sollte, oder die Aufgabe war, Teil des Stammes zu werden, oder kann ich mich beweisen? Das ist natürlich immer schwierig, innerhalb von einer Woche, die man da ist, Teil des Stammes zu werden. Aber sehen die Stammesmitglieder, dass man das schaffen könnte, so, ne? Also mit, und auch ehrlich, also es ist vollkommen legitim zu sagen, du, schön, dass du da warst, aber du bist halt nicht dafür gemacht. Und natürlich sind wir als, sage ich mal, Mitteleuropäer schwer gemacht für den Dschungel. Unser Körper ist einfach auf viele Sachen nicht ausgelegt, so, ne? Aber es geht darum, das zu probieren und Teil des Ganzen zumindest zu werden und in gewissen, ist nicht vielleicht zu 100% die Aufgaben zu erfüllen, aber den Einsatz zu zeigen, den Ehrgeiz zu zeigen und es so nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Und da eben ging es darum zu jagen, darum geht es darum, irgendwie zu Fische zu fangen. Also alle diese Aufgaben, die so ein Dayak-Krieger den ganzen Tag über macht.
Okay, dann hören wir uns doch mal an. Wir haben eine Szene, wo ihr zum Fischen gegangen seid.
Ja.
Okay, and is there something? Oh wow, yeah! Yeah. Yeah. Oh wow! 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 How many? What is it? Catfish? Catfish,
yes,
right?
Catfish.
Yeah, that's a cassava. Wow! So what is the white stuff in there?
Cassava.
Cassava. Okay, so this is what they are going for.
Yeah, jadi singkong ini umpan untuk mereka makan. Jadi biar mereka masuk ke dalam sarang ini.
Wow, that's a decent dinner, I would say.
Also was genau ist da passiert? Wie angeln die? Das klingt jetzt ja nicht nach Angelauswerfen.
Genau, es ist nicht klassisch so Angel irgendwie, sondern es ist so eine Art Reuse, die an dem nahegelegenen Fluss einfach wirklich im Schilf ausgelegt wird. Und dann wird, Kassafa heißt das, das ist wie so eine Art, ja, Brei würde ich, also es ist ein Brei, aber es ist fest sozusagen. Es ist wie so ein kleiner, es sieht aus wie so ein Würfel voll Fett eigentlich. Weißt du, wenn man so irgendwie so ein weißer, fettiger Würfel, der wird da reingelegt und die Catfish, also die Welse, die gehen, also schwimmen in diese Falle rein, in diese Reuse und kommen nicht mehr raus.
Ah ja, okay.
Und das heißt, es wird ausgelegt und dann geht man nach ein paar Tagen gucken. Und weil es natürlich aber irgendwie, also es ist begrenzt, so die irgendwann sind so viele drin, dass da nicht mal kein Platz ist, dann fangen die an, sich halt selber zu fressen. Wirklich. Also zu fressen ist jetzt übertrieben, aber die knabbern sich halt so an, genau, richtig.
Und also als ihr reingeschaut habt, waren eben da auch Welse.
Genau, es waren acht irgendwie. Und sie meinen schon auch, das ist echt nicht schlecht. Also es gibt auch, obwohl sie mit dem die auslegen und irgendwie das Köder reinkommt, es gibt schon durchaus Tage, dass da nichts drin ist. Und deshalb waren schon alle irgendwie, glaube ich, ganz happy, dass das Fisch drin ist und der kommt dann abends auf den Tisch.
Ja, das ist ja auch was anderes als bei uns, ne, wo man mehr oder weniger zum Spaß angeln geht, sondern wenn da nichts drin ist, ist vielleicht auch abends nichts auf dem Tisch. Ne?
Dann bleibt die Küche kalt, so ist es. Also dann gibt es natürlich, Reis ist relativ häufig, weil da gibt es viel. Aber also Fisch und Fleisch auch, alles was man jagen muss, das ist was Besonderes. Und das ist also wird auch dementsprechend wertgeschätzt. Ne? Also dass eben auch das ganze Tier wirklich wird benutzt. Ja, na klar, das Gute, das Fleisch isst man, aber da kommt alles rein, da wird alles verkocht nochmal und so weiter. Dann wird es auch teilweise lange gekocht, dass man es dann irgendwie, die Flossen werden ausgezuzelt und so. Das ist natürlich in der ersten Vorstellung natürlich irgendwie blöd, aber auf der anderen Seite denkt man sich, ja, aber es ist was Besonderes. Und es ist halt, diese Wertschätzung an dem Tier ist dann, glaube ich, eine ganz andere, weil du weißt halt nicht, ob du morgen was bekommst. Ja. Ne? Also,
und dann seid ihr weiter durch den Dschungel gegangen, oder?
Genau, es ging dann weiter zur Jagd sozusagen. Oder man hält eh immer, also man geht zwar, man sagt sich, man geht auf die Jagd zum Beispiel, aber man hält die ganze Zeit auch natürlich die Augen und Ohren offen. Es kann ja jeder, es ist Natur, es kann jederzeit irgendwas passieren. Und dann streunert man wirklich so ein bisschen durch den Dschungel und achtet so ein paar, also man muss auf viele Sachen achten und man selber läuft dann natürlich durch und hat so, okay, was ist jetzt hier? Die da jagt, die laufen dann natürlich durch und sehen an jeder Ecke irgendwas, entweder was Brauchbares, ist da was zu fressen, sind da irgendwelche Früchte, die man pflücken kann, hast du Durst, hast du Hunger, die würden halt sehr gut einfach da überleben. Und
du hast wahrscheinlich eher Ausschau gehalten, sitzt da eine dicke Spinne?
Spinne, Moskee, also wir wurden teilweise wirklich auch, also so viel Autan, also alles andere, also dieses Mückenzeug, wie wir da benutzt haben, also du wirst wirklich zerfressen von Moskitos, wenn du da mal kurz stehen bleibst. So, deshalb bist du die ganze Zeit in Bewegung. Und dann ist es so, oh Gott, wie oft wir uns eingesprüht haben, wirklich wie die Wahnsinnigen. Weil, ja, wir einfach, ja, natürlich, klar, man sollte natürlich irgendwie lange Sachen anziehen die ganze Zeit. Ich habe dann irgendwann nur T-Shirts nochmal angezogen, und zwar lange Hosen, aber es ist halt so warm.
Ja.
Es ist halt so schwitzig und so eine hohe Luftfeuchtigkeit, dass ich gesagt, wenn ich jetzt noch ein T-Shirt, also ein langes, was lange irgendwie anzieht, dann.
Die haben sich wahrscheinlich eh schon tot gedacht, dass du mit langen Hosen rumgelaufen bist.
Ja, die hat ja nicht mehr Schuhe an. Die laufen ja barfuß rum. Barfuß und wie die fetten Gummistiefel noch vorher gekauft. Und was sagt, ja, was ist denn Van und überhaupt? Und wirklich die fetten Gummistiefel da am Start.
Ja.
Und die halt barfuß. Alles. Also durch wirklich überall durch. So. Mhm. Ist auch passiert. Dann treten die irgendwo rein und machen so, au! Dann zieht dann bist du rausgezogen und dann geht's weiter. Also, okay.
Alles klar. Und du warst eben eher so ein bisschen auf Hab acht.
Ja, vorsichtig.
Ganz ehrlich, wenn die jetzt losrennen würden und abhauen und ihr vielleicht auch, ich finde die nie wieder raus. Dschungel. Es ist einfach Dschungel.
Ja. Ich sitze hier, ich habe es geschafft.
Ich bin froh, dass du es wieder rausgeschafft hast und dass sie dich nicht alleine gelassen haben. Was habt ihr denn da überhaupt gejagt dann?
Also wir waren eigentlich noch in der Vorbereitung der Jagd. Und zwar ging es darum, es wird viel mit Blasrohr und Pfeilen gearbeitet. Und um die Pfeile auch erstmal quasi zu machen, wird ein fettes Bambusrohr erstmal abgeschlagen.
Ah.
Und dann wird das Bambusrohr so lange geteilt, bis es wirklich nur ganz dünne Streifen sind. So. Die werden gesammelt und die nimmt man dann mit zurück ins Longhouse quasi. Das heißt, wir waren eher noch in der Vorbereitung, um die Pfeile eben zu präparieren. Und du bist aber trotzdem gleichzeitig immer auf
der Jagd.
Auf der Jagd, so, ne? Weil, wie gesagt, es kann jederzeit alles passieren. Und es gibt auch Tricks natürlich, wie die Dayak merken, wo sie gerade sind. Natürlich sind vieles Wege, die sie schon häufiger gelaufen sind, aber es sind so Kleinigkeiten, wie dass ein Blatt abgeknickt wird. Und dann kommt es aber darauf an, in welche Richtung, nach oben oder nach unten. Dann gibt es teilweise, was auch super interessant ist, die Art von Kommunikation passiert dann nicht irgendwie auch, wenn sie weit voneinander entfernt sind, dass man irgendwie weit ruft, sondern es wird durch, es gibt bestimmte Bäume, die sehr hohl sind und dann wird da dran geklopft, so. Also das sind so diese Kleinigkeiten, die ich so spannend finde und dieses auch beeindruckend, dass die nicht nur halt im Dschungel leben, sondern wirklich mit dem Dschungel. Also sie nutzen ihre Umgebung perfekt. Sie sind so perfekt darauf angepasst an diese ganzen Bedingungen und wissen sie eben ja perfekt auch einzusetzen für sich, ja, und eben aber auch also mit allen Gefahren, die es da vielleicht gibt, aber versuchen wissen, okay, das kann ich aber vielleicht, genau diese Gefahr kann ich ja für mich nutzen. Das finde ich immer das wahnsinnig Beeindruckende an indigenen Völkern.
Und du hast dann ja auch versucht, dir das auch so ein bisschen anzueignen. Hast ja auch versucht, mit diesem Blasrohr zu schießen, oder?
Ja, genau. Ich habe das versucht, weil es war auch eben, auch das war Teil der Aufgabe bzw. der Mission, zu sagen, okay, kannst du, wenn wir dich mit auf die Jagd nehmen, musst du dich ja irgendwie beweisen können. So. Und dann, wenn du musst du eben auch mit Blasrohr und Pfeilen umgehen können.
Welche Tiere werden damit erlegt?
Oft sind es Vögel, nach Vögeln wird viel geguckt, aber ja, auch kleine Affen werden geguckt. Aber alles, was auch so ein bisschen in Reichweite ist, also das kann auch mal ein kleine Wasserschweine sein. Es sind aber auch teilweise also wirklich Schlangen. Auch Pythons werden zum Beispiel gejagt.
Okay, auch zum Essen dann?
Zum Essen, genau. Pythonfleisch ist, also wenn du eine Python fängst, ist das wirklich, das ist so, ja, da bist der heilige Gral sozusagen. Nicht nur, weil es natürlich wahnsinnig anstrengend und gefährlich ist, sondern es ist auch sehr schwierig.
Und auch viel Fleisch, wenn die
Es ist viel Fleisch, absolut, genau. Also das Schlangenfleisch gilt auch als eben das was Besonderes. Und das, also eigentlich wird nach allem gejagt, was sie vor die Flinte kriegen, so ein bisschen. Natürlich, klar, wird's dann bei größeren Tieren wird es natürlich schwierig, automatisch, aber auch die Giftpfeile, also die Pfeile. Die haben teilweise, also wir haben es das nicht gemacht, aber wir haben es auch erzählt, dass teilweise so aus verschiedenen Pflanzen Gift zusammengemischt wird.
Das brauchst du ja, sonst wirst du mit so einem kleinen Pfeil...
Kommst du nicht weit. Genau, ne? Und von daher, aber gerade dieses, also du läufst wirklich mit so einem 2,50 Meter langen Blasrohr, läufst du dann wirklich durch den Dschungel und hast deine Pfeile dabei und setzt sie natürlich auch wirklich vorsichtig ein. Du willst ja auch nicht, dass dann die Tiere aufgeschreckt sind. Du musst genau zielen. Das Blasrohr ist sehr schwer. Aber alle diese Übung, dass ich quasi irgendwie mich damit beweisen würde, wenn wir jetzt auf die Jagd gehen, das musste ich natürlich auch machen. Wir haben es auf Wasserflaschen erstmal geschossen. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Also am Anfang gar nicht. Und dann durch halt irgendwie natürlich auch meine Buddies, die ich an meiner Seite hatte, die dann ein paar Tipps geben. Guck mal, dass du es so machst. Guck mal, dass du es so machst. Guck mal, dass du quasi wirklich, also nicht nur pustest, so, sondern aus dem Ganzen, wirklich der ganze Körper muss da quasi mit durchgehen und zurück so, dass du da so Druck aufbaust. Und das haben die mir gezeigt. So. Und das hat dann irgendwie auch tatsächlich zum Glück ganz gut funktioniert. Auf eine Plastikflasche.
Okay,
so.
Die sich nicht bewegen kann.
Die sich nicht bewegen kann. Und ich glaube auch ganz ehrlich, ich hätte auch im Zweifelsfall, wenn es dann im Endeffekt dazu gekommen wäre, ich hätte wahrscheinlich auch nicht auf ein Tier geschossen.
Schießen können sozusagen.
Ja, genau. Also ich verstehe das total. Und ich glaube, man muss sich da auch davon völlig freimachen, dass es eben, es gibt keinen Supermarkt. Das gehört da zum Leben.
Ja.
So, das ist halt, und die machen das nicht aus Spaß, sondern es geht wirklich ums Überleben. Und das respektiere ich total. Und für mich wäre das eher, weiß ich nicht, zu schwierig gewesen, wenn ich das Tier nur verletzt hätte und dann humpelt es weg oder sowas. Deshalb hätte ich das schon den Profis überlassen. Aber es ging schon auch darum zu zeigen, wärst du in der Lage.
Und da hast du dich ganz gut angestellt.
Ja, da war ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht von mir selber. So, und ich glaube auch, alle außenrum waren dann das erste Mal so, wie hat er das denn gemacht? So, also die waren dann schon auch, dass das war ja dann auch cool zu sehen, auch für einen selber. Man könnte das. So. Genau. Das war schon toll. Und es war wieder ein weiterer Schritt, das Überleben quasi im Dschungel zu meistern. So. Und wenn es hart auf hart kommt, genau, könnte man zumindest, wüsste man jetzt, wie man es anstellt.
Okay.
At least it came out.
Wee!
Wow, okay. But I had a good teacher. Krass, okay, wow. That was cool. That was like...
Okay.
One more?
One more. Okay.
Yes, please. Yeah.
Dann merkt man, du hast angefixt.
Ich war richtig on fire. Ja, das hat dann irgendwie auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ist, so, glaube ich.
Wenn man es halt dann irgendwie mal die Technik so ein bisschen raus hat. Und natürlich, klar, wird natürlich, wenn ich es jetzt sofort machen müsste, wird es vielleicht wieder beim ersten Versuch sein, dass er gerade so rausfällt vorne. Aber ja, vor Ort, das war schon, halt, war cool.
Und haben die denn auch dort so, ich sag mal, wenn wir jetzt von einem Stamm im Dschungel reden, hat man ja auch gleich im Kopf irgendwelche Rituale, Zeremonien, irgendwie sowas. Gibt's da, hast du sowas auch erlebt?
Genau, auch das ist Teil des Ganzen, auch so ein bisschen so, vielleicht so diese Aufnahmezeremonie war das auch so ein bisschen, also es war jetzt nicht Teil davon, dass man sagt, du musst das jetzt machen, aber man wollte das auch, glaube ich, für uns, weil wir natürlich eben als Deutsche, als Mitteleuropäer einfach mal da waren, die Weiße, die da waren, wollte man schon auch so ein bisschen, dass wir der Teil des Ganzen sind. Und da wird sehr viel auf, also mit Spiritualität gearbeitet, mit Gewürzen, mit Rauch, mit Feuer, aber auch mit Opfertieren. Also da wird dann, ja, flog irgendwann mal so ein Huhn über unser Kopf.
Oh Gott.
Aber also viele Opfergaben eben auch. Also es geht im Endeffekt darum, wirklich Opfergaben zu bringen und die Götter zu beschwören und irgendwie für gute Ernte zu beten, für Gesundheit, für die Familie, für eine erfolgreiche Jagd. Da ist Glaube spielt dann eine ganz, ganz große Rolle. Also teilweise auch christlicher Glaube. Also das
mischt sich dann so.
Genau, mischt sich so ein bisschen. Aber so die traditionelle Art und Weise so, und darauf waren sie, glaube ich, auch sehr stolz, dass das Traditionelle immer noch da ist. Also klar gibt es auch viele von den Dayak, die mittlerweile in der Großstadt leben, die dann teilweise eben auch zu Besuch kommen. Aber der Stand, viele Leute sind wirklich noch, obwohl sie vielleicht schon in der, sage ich jetzt mal, Zivilisation wohnen, haben so starke traditionelle Wurzeln, dass ihnen das extrem wichtig ist. Und dazu gehört eben auch der Glaube. Und das haben wir auch erlebt, dass dann, es wird viel gebetet, viel gesungen, teilweise schon so ein bisschen, ja, sich in Trance so ein bisschen begeben hat, dann wird getanzt, dann wird Musik gemacht. Das gehört alles dazu. Es wird viel Tee gereicht und auch viel, die haben immer so ein Selbst, diese Art Selbst, also wir würden wahrscheinlich sagen, es ist ein Bier, was man getrunken hat. Es ist nicht hochprozentig, aber ne, es ist selbstgebrautes Zeug, was irgendwie die ganze Zeit gereicht wird und es wird immer gegessen und auch das, was wir vorhin einmal schon hatten, darum kümmern sich die Frauen, dass dann quasi bedient wird, in Anführungszeichen. Die Männer sitzen so in einem großen Kreis, auch teilweise die Kinder schon, also im kleinsten Alter, die Teil dieser Zeremonie dann sein werden. Und dann gibt's nochmal, gehen die Dorfältesten sozusagen, machen nochmal eine andere Zeremonie und es dauert sehr lang, also bestimmt 3 Stunden oder so.
Okay. Ja. Wir können hier mal einen ganz kurzen Ausschnitt vielleicht uns anhören.
Mole, selamat, sampai di tujuanan.
Semoga kamu selamat, semoga kamu anjo dari melancar, pit yang ikati.
Maka dobarikan kaman, sunin ninan lambat jeka-jeka.
Was passiert immer bei diesem
Man trinkt.
Man trinkt.
Ja, das ist tatsächlich.
Das ist quasi Prost.
Das ist wie so ein Prost, genau. Es wird immer, wird vorher quasi irgendwas wird erzählt und dann stimmen alle mit diesem. Da stimmen dann quasi alle ein, dann erhebt man sozusagen das Glas und trinkt einen Schluck. Also man wird es nicht, also wird nicht mehr geäxt, wenn es reicht, auch wenn man quasi einen Schluck trinkt. Das ist immer dann
das Ritual.
Das Ritual, genau, das Teil des Rituals. Und es wird immer viel gebetet und man hat die ganze Zeit auch oft Slamat gehört. Das ist so Slamat Bagi, heißt glaube ich irgendwie Guten Morgen. Slamat, also es wird, dieses Wort kommt relativ häufig irgendwie in der Sprache vor. Und ja, und es ist alles sehr. Ich weiß nicht, also ich finde so interessant, dass ich das hier in Deutschland habe ich damit so gar nichts am Hut. Also ich bin nicht, also ich habe mit Glauben nicht so richtig was zu tun und ich bin gar nicht spirituell und da triggert mich das gar nicht. Dort, auch vielleicht eben um Teil des Ganzen zu werden, fand ich das so hochspannend und habe das wirklich, ich habe da gesessen mit offenen Augen und so. Ich habe natürlich nichts verstanden, weil unser Übersetzer darf dann in dem Moment auch nicht unbedingt dazwischen reden, weil man will die Zeremonie ja nicht stören. Aber ich saß dann so, wow, krass, irgendwie, was ist das, passiert hier so? Und das, die Vorstellung, dass das halt normal und Realität ist, während wir vielleicht hier sitzen, ist, finde ich immer, also mich, oh, ich finde das unfassbar spannend.
Absolut. Ja. Genauso spannend war ja dann euer Ausflug, der in den Dschungel gefolgt ist, oder?
Ja. Ja, weiß ich nicht.
Also ich hörte was von nassen Gummistiefeln.
Ja, genau, das ist tatsächlich richtig. Also Regenwald, na klar, irgendwie Dschungel außenrum. teilweise hat es auch eben sehr stark geregnet, weil wenn es regnet, dann regnet es halt richtig. So, das hat dann auch mit Regenschauer wie wir in Kennex zu tun. Und durch den Dschungel muss man auch mal Flüsse überqueren, zum Beispiel. Und wir sind dann natürlich immer, wir hatten das im Tross unterwegs, ne, dann irgendwie Kameramann, Ton, Redaktion, ich war dabei, Übersetzer und so weiter. Dann kommen immer Leute mit, Guides und so weiter. Und wir müssen natürlich dann irgendwie auch mal Zeug irgendwie durch die Gegend schleppen. Und ja, dann wurde es auf irgendwann, hieß es nur so, also wir sind gelaufen und auf einmal war helle Aufregung. Und also was ist denn passiert? Wir mussten einen Fluss überqueren, der so hoch war, dass man nicht mehr gesehen hat, wo man drüber laufen muss. Okay. Also quasi, letztendlich lag da wahrscheinlich ein Baumstamm irgendwie unten, aber du musstest den so ein bisschen ertasten, weil man hat ihn nicht mehr gesehen. Und
das Wasser ist ja auch nicht so klar.
Genau, es ist total trüb und es war eben Hochwasser aufgrund der Regenfälle. Und auf einmal war so ein bisschen Aufregung, da ist einer schon reingefallen und dann, um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Wir müssen total aufpassen. Weil du willst da auch nicht unbedingt reinfallen.
Ja, du weißt ja auch nicht, was da so drin ist.
Du weißt nicht, was da drin ist. Du weißt auch nicht, was da unten drunter ist. Wie du sagst, du siehst es nicht. Total trübes Wasser. Und dann war das wirklich so ein leichtes Vortasten eigentlich.
Oh, das klingt unheimlich.
Ja, und dann natürlich ist es halt so hoch wie im Gummistiefel an. Aber egal, weil es läuft eh alles voll. Und in dem Moment bist du auch kurz, überlegst du, weil eben alle natürlich barfuß rumlaufen, außer wir. Ich sag, ja gut, jetzt ist es auch egal. Ja. Jetzt laufe ich halt auch barfuß.
Ja, da machen Gummistiefel dann ja auch nicht mehr so viel Sinn,
null,
wenn sie voll laufen.
Null, weil ich meine, der kann ja auch alles reinlaufen. Oh, ne?
Dieser Gedanke.
Blutegel, alles Mögliche. Keine Ahnung, was halt da irgendwie in so einem Wasser so unterwegs ist. Mhm. Ich habe es dann trotzdem lieber angelassen. Ich hatte dann doch, ich weiß, okay, lieber habe ich jetzt vollgelaufene Gummistiefel und ich musste die jetzt gleich wirklich ausschütten. So.
Ja gut, jetzt erst, lass uns mal hören, ob ihr es überhaupt über den Fluss geschafft habt.
Richtig.
Was ist da passiert?
Hörst du Kamera? Da fällt der Fixer mit dem Equipment-Rucksack ins Wasser. Oh, und der Drohne.
This one and the drone, please. No. You're good. Don't worry. Are you okay, Ray?
This is more important.
Are you okay?
I'm okay.
You okay? Okay, don't worry about the stuff, no worries. Hey, I can't, like, see hinten ist komplett nass. Ich weiß nicht, wie weit es durch ist. I can't see. Kannst du?
Das ist blöd.
Okay, ich muss mal kurz mein Wasser aus den Gummistiefeln machen.
Also, okay, ihr hattet nasse Füße, aber ihr habt es geschafft.
Wir haben es dann drüber geschafft. Auch das Equipment, man hat ja am Anfang gehört, dass jemand reingefallen ist. Das war einer der Übersetzer, der Teil vom Equipment getragen hat. Also wo dann irgendwie so ein Rucksack, Batterien und so ein ganzen Kram irgendwie drin ist, Akkus und Objektive, der reingefallen ist. Weil das einfach...
So rutschig war.
Genau, es war super rutschig, die war ein bisschen Strömung. Und dann, also das war zum Glück auch alles in Ordnung so. Also er hat sich nicht verletzt und das Equipment ging dann auch tatsächlich wieder. Irgendwie, das haben wir getrocknet. Aber das war sehr schwierig, weil du hattest unter Wasser nur dieses kleine Brett, sehr rutschig. Wir haben es da versucht, so ein bisschen rüber zu hangeln. Und weil das Wasser so hoch war, ist das halt auch natürlich in deine Gummistiefel gelaufen. Und das Wasser war kalt und so. Und dann haben wir es rüber geschafft und dann musste man aber wirklich die Gummistiefel ausziehen und dann so, dann kam da so ein Riesenschwall Wasser raus.
Zum Glück nur Wasser, oder?
Nur
es
Wasser.
Keine Tiere drin.
Nee, ich habe mich dann auch direkt abgeguckt, ob irgendwelche Sachen da dran sind. Ja. Also es waren dann auch keine Fische drin, es waren keine irgendwelche Blutegel und so ein Kram, was ja auch...
Also Blutegel kommen ja dort sehr häufig vor.
Total,
oder?
Also das ist relativ, also auch normal sozusagen. Ja, das geht super schnell, dass man muss noch nicht mal in Wassernähe sein. Das ist super schnell, dass du irgendwo das unterm Pulli oder
aber
so...
hattest du keine?
Wir hatten keine, zum Glück, das ganze Team hatte, glaube ich, keine, wenn ich mich richtig erinnere. Nee. Auf einer anderen Reise hatte tatsächlich meine Redakteurin so...
Ja,
super eklig. Also finde ich auch eklig. Aber allen ging es gut danach. Mhm. Alle haben es überlebt und das ganze Equipment hat es auch überlebt. Aber das war natürlich wieder mal so ein Moment, wo man sich dem bewusst ist, wo man hier gerade ist. Also
das ist nicht kontrolliert.
Genau, das ist nicht kontrolliert. Du hast jederzeit, kann wirklich alles passieren. Natürlich achtet man auf Dinge oder natürlich sind wir im Vorfeld natürlich auch darauf bedacht, okay, was erwartet uns? Aber du kannst in so einer Umgebung, kannst du dich gar nicht richtig darauf vorbereiten, weil jederzeit kann wirklich alles passieren. Also wilde Tiere, gut, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ne? Aber es kann natürlich, man muss sich dem immer bewusst sein. Das heißt, du bist immer so ein bisschen auf Alert, so. Das kann, keine Ahnung, jemand kann umknicken, jemand kann in irgendeiner giftigen Pflanze vorbeilaufen, jemand kann von irgendwas gebissen werden, also nicht nur Moskitos, sondern irgendwelche anderen
Viecher. Ja, kannst ja irgendeine Krankheit irgendwas einfangen, ne?
So, oder du fällst auf einmal in den Fluss. So, und dann wird dich auch da, keine Ahnung, knickst du um, hast eine offene Wunde, hast danach eine Infektion, keine Ahnung. Und das so Momente zeigen dir dann nochmal so, wow. Okay, Leute, kurz mal durchatmen, einmal sammeln, sind alle okay.
Aber ja, auch total spannend.
Ja, genau. Auch die, also genau diese, das ist halt dann die andere Seite, dass genau dieses Unerwartbare macht es ja eben auch
so interessant.
Für uns interessant. Ja. Ne? Weil wir auch nicht so wissen, was geht vor sich so. Viele Dinge sind natürlich im Vorfeld abgeklärt, was man vielleicht irgendwie sehen und machen möchte. Aber wie es vor Ort ist, ist oft wirklich einfach ein, wir gucken mal, was passiert. Ja. Und das ist toll.
Jetzt muss man ja sagen, eure Jagd, also Fische habt ihr zwar gefangen, aber bei der Jagd wart ihr ja leider nicht erfolgreich. Das heißt, die Chance, in den Stamm aufgenommen zu werden, hast du quasi verpasst.
Genau.
Aber du hattest ja dann noch eben eine weitere Option.
Genau. Die letzte Option war es denn letztendlich auch, war denn der Vorschlag, na gut, für uns sind viele Dinge wichtig. Natürlich, klar, Jagen und so weiter, das hat nicht geklappt, aber Tätowierungen sind für uns Ausdruck unserer Identität. Wir kriegen Tätowierungen als Kinder, wir kriegen, wenn wir gewisse Dinge...
Als Kinder werden die schon
tätowiert. Auch schon, genau. Ich glaube, also Kind im Sinne von, ich glaube, 10, 12 haben sie erstes, also einer meiner Buddies als erstes bekommen sein Tattoo. Die haben verschiedene Symboliken. Die wichtigste sind hier oben auf der Brust sozusagen oder im oberen Brustbereich sind es oft so florale Muster. Mhm. Das sind wie so Blumen, die so eine Art Identität halt ihnen geben. Wie ein Pass, so, ne? Oder so ein Reisepass, Ausweis, so irgendwie. Aber dann gibt es eben auch verschiedene andere Tätowierungen, die man, wenn man eine bestimmte Sache gejagt hat. Oder zum Beispiel, wo wir es auch vom Thema sind, ja, also frühere Headhunter sozusagen, die Köpfe abgeschlagen haben. Also traditionelle Art und Weise, die der Jagd, die hier am Kehlkopf ein Tattoo haben, das so eine Art Tribal-Muster hat. Das hat man früher bekommen, wenn man schon jemanden den Kopf abgeschlagen hat.
Gut, das ist
heute ist das auch sehr natürlich Mode schon fast ein bisschen, aber der traditionelle Grund ist tatsächlich, weil man jemanden den Kopf abgeschlagen hat.
Aber ich bin ja froh, dass du keins hier an dieser Stelle hast.
Genau, ich habe keins. Aber natürlich mir wurde zur Wahl gestellt.
Du hättest dir auch so eins aussuchen dürfen.
Ich glaube, ich hätte alles machen dürfen.
Aber nur, weil du jetzt eben Gast warst. Also es kann jetzt nicht...
Genau, also ja, natürlich auch, weil ich zu Gast war und weil die natürlich wussten, um was es geht. Nicht jeder kann hingehen und sagen, ich hätte gerne das und das. Ja. Also es war denn schon Teil dieser Aufnahme quasi so ein Stück weit. Aber das Motiv an sich, es wurden Vorschläge gemacht, da war jetzt nichts am Hals dabei, weil ich halt gleich gesagt habe, okay, alles, was halt in dem sichtbaren Bereich ist, möchte ich einfach nicht. Und dann gab es verschiedene Auswahlmöglichkeiten, was ich mir vorstellen könnte oder was mir wichtig ist, was eben den Dayak auch wichtig ist, weil jedes Tattoo nicht einfach nur aus Spaß gemacht wird oder aus optischen Gründen, sondern jedes Tattoo hat eine Bedeutung. Und dann ging es irgendwie darum, okay, was könntest du dir vorstellen? Okay, was ich toll fand, dass sowohl für die Dayak eben als für mich Familie irgendwie sehr wichtig ist. Und dann haben wir uns dann darauf geeinigt, dass...
Auf dieses Familiensymbol,
diesen Zusammenhalt. Wir halten quasi, also niemand wird zurückgelassen, so. Darauf haben wir uns dann geeinigt. Und dann auch auf die Stelle, eben auf den Oberarm. Sie wollten eigentlich erst auf den Unterarm, weil auch das ein bisschen noch traditioneller wäre. Aber natürlich muss man ein paar Abstufungen machen. Also man muss natürlich, also ich kann jetzt nicht da also zurückkommen und habe dann irgendwie wie Mike Tyson damals nach der durchzechten Nacht irgendwie so das halbe Gesicht tätowiert, sondern ich muss natürlich ein bisschen darauf achten. Aber das war trotzdem alles noch konform. Also auch da hätten die Dayak jederzeit sagen können, du kannst es dahin machen, aber das zählt nicht.
Ja.
So, also es war der Ort und das Symbol war quasi konform mit... dann bist du quasi, kannst du Teil unserer Gemeinschaft werden.
Und jetzt ist es aber ja so, dass es ist ja nicht die Technik, das hast du ja am Anfang auch schon erzählt, nicht so wie bei uns das gemacht wird, sondern das noch sehr mit viel Handarbeit betrieben wird.
Ja.
Das tut ja dann wahrscheinlich auch wesentlich mehr weh.
Das tut weh. Das ist, weil wirklich, wie du sagst, Handarbeit. Das ist mit zwei kleinen Stöckchen, mit Hammer und Nagel.
So. Also in einer Hand hat er quasi einen kleinen Nagel, in der anderen einen Hammer und klopft genau. Dann immer so die Tinte rein.
Es sind zwei kleine Stöckchen sozusagen. An dem einen Stock ist dann eben im 90-Grad-Winkel quasi nach unten eine Nadel, die Tätowiernadel, in der dann eben auch immer wieder diese Nadel eben in die Farbe getunkt wird. Und auf der anderen Seite hat er so ein kleines Hämmerchen und er hält diesen Stock mit der Tätowiernadel hält er fest, mit einem lockeren Griff. Und von oben wird sozusagen immer raufgehauen. Er macht es mal so. Und mit dieser Bewegung wird die Farbe in die Haut eingebracht.
Hast du da nicht echt Schiss vorher gehabt?
Ich hatte ein bisschen, Schiss. Ich hatte schon totalen Respekt. Also weil auch da, ich habe gesagt, ich möchte, dass das halt steril ist, dass es halt vernünftige Bedingungen sind. Es wurde eben auch dann dafür, haben wir eine frische Tätowiernadel wurde besorgt. Die Bedingungen waren dann schon jetzt nicht irgendwie irgendwo im quasi hinter der Hütte, sondern ne, dass die Bedingungen schon so sauber waren wie möglich. Also klar,
aber es bleibt im Dschungel. Ne?
Es bleibt im Dschungel. Es bleibt im Dschungel und es besteht auch natürlich immer die Möglichkeit, dass natürlich mit jedem, dass da was passiert. So. Ja. Dass sich das entzündet und so weiter. Das war zum Glück, ist das nicht der Fall gewesen.
Also du hattest mehr Bedenken vor den Folgen, dass es sich entzünden könnte, als du jetzt vor den Schmerzen hattest.
Ja, weil ich halt auch das gar nicht einschätzen konnte. Ne? Also obwohl ich noch andere Tätowierungen habe, die jetzt mehr oder weniger auch schmerzhaft waren, aber ich wusste auch, dass die Stelle auch bei einem Tattoo auch ganz entscheidend ist. Also jetzt hier auf dem Rippenbogen, auf dem Ellenbogen oder hier eben auch am Kehlkopf tut natürlich wesentlich mehr weh. So, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Schmerz, den man nicht einschätzen kann. Und als dann eben der erste Nadelstich sozusagen dann gesetzt wurde, war schön so, auf was habe ich mich hier eigentlich eingelassen, weil jetzt haben wir ja mal angefangen. So halb fertig wäre, glaube ich, auch richtig
kacke. Sieht dann auch blöd aus.
Voll, ne? Also,
Lass uns mal reinhören. Mhm.
Es tut schon weh, keine Frage. Ich glaube, alles andere wäre jetzt eine Lüge. Aber, ja.
Resignation.
Ja, man hört, du denkst, okay, Mist, aber jetzt muss ich durch.
Ja, also man muss dazu sagen, es war tatsächlich schon sehr spät, also weil wir den ganzen Tag ja auch schon wieder irgendwie, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, aber es war spät, ich war natürlich dementsprechend müde. Ich habe auch so ein bisschen gelegen, dass man so ein bisschen so die Stimme so ein bisschen, aber natürlich, klar, ich habe mir in dem Moment schon gedacht, war das jetzt die richtige Entscheidung? Weiß ich nicht so richtig, ne? Weil es ist schmerzhaft, keine Frage. Also auch alles andere wäre natürlich eine Lüge. Das tut natürlich weh, auch wenn jetzt die Stelle am Oberarm vielleicht jetzt nicht die schmerzhafte an sich ist. Aber man bekommt trotzdem mit jedem Mal, wo dieser Hammer auf diesen Nagel haut, rammt quasi eine kleine Nadel in deine Haut. Und natürlich tut das weh.
Du brauchst mir nicht zu erzählen, ich habe ja nur ein winziges Tattoo und da habe ich schon gedacht, was habe ich getan?
Ja, genau. Also das, aber umso schöner, oder also wenn man dann quasi das dann irgendwo auch ein bisschen dran gewöhnt hat, ein Stück weit, umso schöner ist es denn, okay, jetzt zieh es durch. Mit jedem Nadelstich kommt man ja auch ein bisschen so seiner Aufgabe oder der Erfüllung der Aufgabe ein bisschen näher.
Aber das heißt, wie lange hat das gedauert?
Das war lang. Wir haben eine Pause gemacht, tatsächlich auch, weil ich kurz gesagt habe, wir machen mal kurz eine Pause, mal was trinken. Also 2 Stunden, mindestens 2,5 Stunden, fast 3 Stunden. Also weil, ne, also jede Linie muss gemacht werden, da muss teilweise nochmal nachgearbeitet werden. Und allein schon diese Punkte, die du siehst, das sind ja, also da sind ja trotzdem, haut da bestimmt 50 Mal da drauf. Klar. Das dauert wirklich schon lange. Es braucht auch mal 2 Leute, also einen natürlich, der tätowiert und einer, der dich quasi ein bisschen hält, der die Haut immer spannt, der ihm quasi dann immer die Arbeitsfläche frei macht. Aber also ich würde sagen, 2,5, 3 Stunden bestimmt.
Oh mein Gott, da warst du doch wahrscheinlich sehr froh, als es vorbei war.
Absolut, ja. Also ich war eigentlich einfach nur noch happy. Ich war wirklich einfach nur noch happy und auch ein bisschen stolz. Und was mich dann auch irgendwie so happy gemacht hat, dass ich schon das Gefühl hatte, die fanden das jetzt irgendwie auch nicht so schlecht.
Die fanden es auch cool, dass du das mitgemacht hast.
Genau, dass du es auch durchgezogen hast. So. Weil die natürlich, sage ich mal, jetzt unsere Idee als Fernsehbeitrag quasi zu machen, das ist denen ja eigentlich völlig egal. Die sehen ja quasi nur uns Deutsche, Weiße, die da hinkommen, irgendwie Teil ihrer Gemeinschaft sind. Und das ja auch machen, während die Kamera nicht läuft. So. Und dass die fanden das, glaube ich, dann wirklich cool. Und die haben dann auch, fanden das toll.
Die haben mich auch ein bisschen gefeiert, oder?
Ein bisschen haben wir gefeiert. Obwohl am Anfang, glaube ich, hat sie mich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat mich so ein bisschen verarscht und meinte dann so, oh, ich sehe gar keine Tränen bei dir. So, ja, habe ich mich zurückgehalten. Aber ja, die fand das dann, glaube ich, auch im Endeffekt cool, weil das eben, also ja auch nicht nur für sie ein besonderer Moment war, für uns auch. Und dieser Moment wird uns halt auch immer verbinden. Also, ja,
da haben sie auch gesehen, dass es dir auch ernst ist, damit genau, ne, Teil der Gemeinschaft zu werden. Und das ist jetzt nicht nur, wir gucken uns das mal an und...
Genau, absolut. Dann gehen wir 2 Stunden, gehen wir nach Hause, ja, und gehen dann irgendwie in unser Hotel und dann war es das. Ja. Also ich werde für immer, wenn ich also natürlich dieses Tattoo haben und immer da eine Geschichte von zu erzählen haben, aber ich glaube auch, dass... Für die Leute vor Ort, auch das wird immer eine Geschichte sein. Natürlich kann ich sagen, ja, weißt du noch, als Vincent da aus Deutschland...
Dieser weiße Typ, dieser weiße dieses Mückennetz aufgeschnappt, genau, hat.
Als der kam und der hat sich tätowieren lassen. So, ne? Also ja, auch das ist, glaube ich, verbindet diese, also diese Geschichte, dieses Erlebnis vor Ort, verbindet uns alle, die Teil dieses Ganzen waren. Und das ist eine schöne Vorstellung, das zu wissen.
What do you think?
Jadi, gimana menurut abang nih? Hasilnya nih?
Okay. Thumbs up.
Good. Very nice. Very good. Okay.
Thank you so much. Really, it was a big honor to be part of your crew and to be, you know, yeah, part of your tribe. It's a big pleasure. Yes. Thank you so much. Thank you, my friend. Really. Thank you for showing me everything. And yeah, and I'm really honored. Really, I really mean that. Thank you so much.
Yeah.
Was würdest du sagen, abschließend, was ist das, was du, die eine Sache, die du vielleicht mitgenommen hast, die du auch hier in deinem Alltag vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behältst?
Also ich finde, viele Reisen eben in ferne Länder, die sensibilisieren so ein bisschen für unseren Alltag. Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich ändere jetzt alles, so, weil man ist natürlich schnell wieder so in seiner Bubble einfach. Aber ich, was ganz extrem wichtig fand, also dieses Bewusstsein für... Wir achten aufeinander. Das fand ich wirklich schon außergewöhnlich da. Also, dass wirklich jeder irgendwie geguckt hat, okay, wie geht's dem anderen? Was kann ich dir was Gutes tun? Es wird alles geteilt. Wenn eben nur ein Fisch da ist, dann gibt's nicht 2, die essen, sondern es kommen alle, dann kriegt jeder halt nur ein bisschen. Aber dieser Zusammenhalt und dieses, wie wichtig eben auch Familie ist, das war so toll zu sehen. Und diese Herzlichkeit, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und das, glaube ich, also dafür habe ich wieder so ein bisschen, da hat man viel mehr Sensibilität wieder gefunden.
Und Respekt auch.
Respekt, genau. Respekt voreinander, also gegeneinander, gegenseitig Respekt zu zeigen. Und dass man eben auch, ja, ja klar, irgendwie materieller Wert natürlich für viele einfach immer Luxus ist ein Stück weit und Annehmlichkeit für uns, das aber dort einfach auch gar keine Rolle spielt. Ich hätte mein Handy auch zu Hause lassen können, weil man eh keinen Empfang hat. So, weißt du, das sind so Sachen, die bringen einen manchmal wieder einfach so ein bisschen zurück auf den Boden. Klar, macht man natürlich das Erste, was man macht, wenn man am Flughafen ist, man macht sein Handy an, aber dieses Bewusstsein ist so... Ja, so nochmal so gestärkt dafür. Und das nehme ich mit. Respekt, Anerkennung und wichtig, Zusammenhalt der Gemeinschaft, das manchmal, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit wichtiger ist denn je.
Vincent, vielen, vielen Dank, dass du uns diese spannenden Einblicke gewährt hast.
Vielen Dank, danke, dass ich da sein durfte. Und ja, ich habe ja was ich auf jeden Fall immer mitnehme.
Und nächste Woche solltet ihr auch auf jeden Fall bei uns reinhören, denn dann gibt es eine Folge, auf die ich mich schon ganz besonders freue. Denn da erfahren wir, wie man den Bruder von Verbrecherlegende Pablo Escobar treffen kann. Nämlich ganz einfach per Airbnb. Meine Kollegin Sheila, die war unterwegs in Medellin, der einst gefährlichsten Stadt der Welt. Und ihr könnt gespannt sein, was sie uns da zu berichten hat. Bis dahin, tschüss, macht's gut.